bei dem Mann Abraham. Heute Morgen treten wir, wenn man so will, an sein Grab. In unserer Predigtserie durch das erste Buch Mose endet der große und bedeutende Abschnitt über den Glaubensvater Abraham. Und dieser Abschnitt, er endet mit einer Art Zusammenfassung seiner letzten Jahre und einer Aufzählung seiner Nachkommenschaft. Und wie es auf Beerdigungen doch oft ist, man erinnert sich daran, was diese verstorbene Person ausmachte, was das Leben prägte, was für Spuren die Personen zurücklassen. Nun, was ist das eine Thema, das das Leben von Abraham so sehr prägte? Was steht heraus, wenn wir am Grab Abrahams sein Leben betrachten? Segen. Segen. Abraham war ein gesegneter Mann. Und er war ein Mann des Segens. Gott hatte ihm Segen versprochen. Und er hat ihn zum Segen gesetzt, zum Segen bestimmt. Und darum wollen wir den Abschnitt aus 1. Mose, Kapitel 25, die Verse 1 bis 18 betrachten, unter der Überschrift der Segen Abrahams. 1. Mose, Kapitel 25, ab Vers 1. Und Abraham nahm wieder eine Frau, die hieß Ketura. Und sie gebar ihm Simran und Jokshan, Medan und Midian, Jishbak, Schuach. Jokshan aber zeugte Saba und Dedan, und die Söhne Dedans waren die Aschuriter und die Letuschiter und die Leumiter. Und die Söhne Midians, Epher und Epher, Henoch, Abida, Eldaa, die alle sind Söhne der Ketura. Und Abraham gab dem Isaak alles, was er hatte. Und den Söhnen der Nebenfrauen, die Abraham hatte, gab Abraham Geschenke, und er schickte sie, während er noch lebte, von seinem Sohn Isaak weg, nach Osten, in das Land des Ostens. Und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte, 175 Jahre. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und satt. Und er wurde versammelt zu seinen Völkern. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Feld des Hethiters Ephron, des Sohnes Zohars, das gegenüber Mamre liegt, auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Heth gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Und es geschah, nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai Roi. Das ist die Generationenfolge Ismaels, des Sohnes Abrahams, den die Ägypterin Hagar, die Magd Sarahs, dem Abraham geboren hat. Und dies sind die Namen der Söhne Ismaels mit ihren Namen nach ihrer Generationenfolge. Der erstgeborene Ismaels, Nebajot, dann Kedar, Abdeel und Mibsam und Mishna und Duma und Massa, Hadad und Tema, Jetur, Nafish und Ketma. Das sind die Söhne Ismaels, und das sind ihre Namen in ihren Gehöften und in ihren Zeltlagern, 12 Fürsten nach ihren Völkerschaften. Und dies sind die Lebensjahre Ismaels, 137 Jahre. Und er verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern. Sie wohnten von Havila an bis nach Schur, das vor Ägypten liegt, nach Assur hin. So setzt er sich allen seinen Brüdern vors Gesicht. Der Segen Abrahams. Zunächst einmal die Freude zeitlicher Segnungen. Unser Predigttext beginnt und endet mit einer Aufzählung der Nachkommen Abrahams. In den ersten 4 Versen die Nachkommen, die Abraham mit Ketura zeugte. Und in den Versen 12 bis 18 die Nachkommen Ismaels, den erstgeborenen Sohn Abrahams, den er mit Hagar zeugte. Und zunächst ist es vielleicht etwas verwunderlich. Das erste Wort im Urtext heißt erneut oder noch einmal oder schon wieder. Abraham heiratet erneut. Er heiratet wieder. Nämlich die Frau Ketura. Ihr Name bedeutet Weihrauch oder schöner Duft. Es gibt einige Ausleger, die vermuten, Abraham hat Ketura doch noch zu Lebzeiten Sarahs geheiratet. Zum einen, weil Ketura in Vers 6 zu den Nebenfrauen gezählt wird. Und zum anderen, weil Abraham mit ihr 6 Söhne zeugte, obwohl er schon in 1. Mose 17, als er noch Jugendliche 99 war, bereits lachte über die Vorstellung, dass er mit als 100-Jähriger noch einmal Vater werden sollte. Oder tatsächlich Vater werden sollte. Als Sarah stirbt, ist er 137 Jahre alt. Sollte er dann wirklich noch einmal geheiratet haben und so viele Söhne gezeugt haben? Nun, ich halte es für überzeugender, den Text tatsächlich so zu verstehen, dass Abraham nach dem Tod seiner Frau Sarah erneut heiratete. Auch wenn die Reihenfolge in 1. Mose nicht immer ganz chronologisch ist, so deutet das Wort, mit dem Mose diesen Abschnitt beginnt, doch eher auf eine zeitliche Folge. Nachdem Sarah gestorben ist, nachdem Isaak geheiratet hat, heiratete auch Abraham erneut. Ja, vielleicht war die Hochzeitsfeier von Isaak und Rebekka so schön und so voller Freude, dass es den alten Abraham motivierte, als Witwer noch einmal zu heiraten. Wer weiß. Das würde allerdings bedeuten, dass Gott nicht nur bei der Geburt Isaaks ein Wunder wirkte, indem er die bis dahin unfruchtbare Sarah und den schon alten Abraham Fruchtbarkeit schenkte, sondern offensichtlich hielt diese wunderbare Lebenskraft, diese Fruchtbarkeit bei Abraham sogar an über die Zeugung Isaaks hinaus. Es war wie ein bleibendes Wunder in seinem Leben, wie eine bleibende Stärkung und Kraft in dieser Hinsicht. Und ich halte das für möglich. Der Hauptgrund aber, warum ich denke, dass Ketura keine Frau neben Sarah war, ist, dass Gott auch hierin eine Verheißung bestätigt. In 1. Mose 17, Vers 4 bis 6, da verspricht Gott, dass Abraham zum Vater einer Menge von Nationen werden soll und Gott ihn fruchtbar machen wird, sodass Könige aus ihm hervorgehen werden. Nun, eigentlich könnte das auch schon über Ismael und Isaak allein gesagt werden. Denn auch über ihren Stammbaum gingen verschiedene Nationen und Könige hervor. Ja, die ganze Königsreihe von David an, auch allein durch Isaak. In Römer 4 erklärt Paulus, dass sich diese Verheißung vor allem darin erfüllt, dass die Gläubigen aus allen Nationen an den Segen Abrahams teilhaben. Und so wird Abraham der Vater vieler Nationen. Sowohl physisch, aber auch geistlich. Alle, die an Christus glauben, sie werden zu Nachkommen Abrahams. Gott erfüllte die Verheißung also schon allein durch Ismaels und Isaaks Nachkommen und dann vor allem durch die Christen aus allen Völkern. Doch Gott bestätigt und bekräftigt schon zu Lebzeiten von Abraham seine Verheißung. Ein Stück weit als eine Hilfe für Abraham zu sehen, oh, das ist wahr. Gott wird das erfüllen, indem er Abraham in seinem Alter erneut seine Güte und Kraft zeigt. Ja, Abraham erlebt nach vielen Jahren der Prüfung, nach Jahren, wo er viel erdulden und ertragen musste. Nach Jahren, wo alles, was er hatte, eine Hoffnung war, die er noch nicht sehen und noch nicht spüren konnte, die er noch nicht wirklich greifen konnte. Da erlebt er eine Zeit, in der er sich an zeitlichen Segnungen erfreuen darf. Gott schenkt ihm viele Kinder und eine Frau, die ein Wohlgeruch ist, die sein Leben im Alter angenehm macht. Zu den zeitlichen Segnungen gehört also Lebenskraft, eine liebevolle Ehe, Fruchtbarkeit. Über die meisten der Kinder Keturas berichtet die Bibel nicht mehr viel. Aber sie gehören zu den irdischen Segnungen Gottes und zu den zeitlichen Freuden Abrahams. Und Mose, er berichtet es hier offensichtlich, um uns anzuzeigen, Gott schenkte Abraham Freude. Salomo weist im Buch Prediger darauf hin, dass es sogar eine Gabe Gottes ist. Nicht nur, dass man zeitliche Güter hat, sondern die Gabe Gottes ist es, wenn man diese zeitlichen Güter auch genießen kann. Das unterscheidet viele, auch in unserer Zeit, die vielleicht viel haben, aber sie können sich gar nicht daran erfreuen. Aber es kommt sogar von Gott, wenn man sich an dem erfreuen kann, was er schenkt. Was er uns an zeitlichen Freuden gibt in dieser Welt. Abraham konnte dankbar genießen und sich freuen an dem, was Gott ihm schenkte. Außerdem darf er noch sehen und erleben, wie Gott auch sein Gebet um Ismael erhört. In Kapitel 17, Vers 18, da betet Abraham für Ismael. Das ist eigentlich das Kapitel, wo Gott zu Abraham sagt, hier, das mit Ismael war keine gute Idee. Diese Verbindung mit Hagar war überhaupt nicht das, was Abraham tun sollte. Der Sohn der Verheißung wird Isaak sein und Sarah wird ihn gebären. Und in diesem Zuge betet Abraham und sagt, aber lass doch auch meinen Sohn Ismael vor dir leben. Trotz seiner eigenen Sünde. Trotz seines Vertrauens auf das Fleisch, auf seine eigene Kraft, auf seine eigene Weisheit. Er fleht, oh, schenke doch auch, dass Ismael vor dir leben darf. Er betet als ein liebender Vater zu Gott um Hilfe für seinen Sohn. Und damals versprach Gott, aber auch für Ismael habe ich dich erhört, siehe, ich werde ihn segnen und ich werde ihn fruchtbar machen und ihn sehr, sehr mehren. 12 Fürsten wird er zeugen und ich werde ihn zu einer großen Nation machen. Aber meinen Bund werde ich mit Isaak aufrichten, den Sarah dir im nächsten Jahr um diese Zeit gebären wird. Und was lesen wir hier am Ende unseres Abschnittes? Vers 16, das sind die Söhne Ismaels und das sind ihre Namen in ihren Gehöften und in ihren Zeltlagern. 12 Fürsten nach ihren Völkerschaften. Gott erhört das Gebet, er erfüllt seine Zusage. Abraham erlebte, wie Gott seine Gebete erhört, sein Versprechen erfüllt. Ismael wurde zu einer großen Nation. Ja, seine Söhne wurden jeweils zu Fürsten, also Herren über Regionen. Sie hatten Macht, sie hatten Ansehen, sie hatten Einfluss, sie hatten Erfolg. Schon lange bevor aus Isaaks Enkeln den Söhnen Jakobs 12 Stammesführer wurden. Ismael, der einst als Junge fast verdurstete in der Wüste mit seiner Mutter. Ihm hatte Gott Gelingen geschenkt. Er konnte seine Mutter Hagar versorgen. Er erlebte Erfolg in dieser Welt. Ich bin gewiss, für Abraham war das ein großer Trost. Gott schenkte Abraham die Freude zeitlicher Segnungen, nachdem er lange, genügsam und geduldig die Prüfungen und Aufgaben Gottes ertrug. Und Mose macht es hier sehr deutlich, wenn er schreibt in Vers 7, und dies sind die Tage der Lebensjahre Abrahams, die er lebte, 175 Jahre, und Abraham verschied und starb, in gutem Alter, alt und satt. Eine wunderbare Beschreibung. Abraham starb so, wie man es sich nur wünschen kann. Er starb in einem guten Alter. Tatsächlich lebte er noch so lange, dass er noch 15 Jahre lang seine Enkelkinder, die Zwillinge Jakob und Esau, erleben durfte. Doch er starb nicht nur im hohen Alter, sondern so, dass er zufrieden und erfüllt sagen konnte, Gott, ich kann jetzt sterben. Ich habe alles gehabt, alles getan, alles erlebt, was mir wichtig war. Ich kann jetzt in Frieden sterben. Ich bin nicht mehr hungrig. ich kann nun gehen. Das ist ein Segen, der vielleicht den wenigsten gegeben ist. Abraham starb dankbar, zufrieden, bereit. Er starb bereit. Und selbst alle Ungläubigen würden auf Abrahams Beerdigung sagen, oh, das war ein gesegnetes Leben. Er hatte vieles von dem, was wir uns wünschen. Er hatte Nachkommen und er hatte Reichtümer und er hatte ein langes Leben und er hatte Zufriedenheit. Doch das ist nicht das, was den eigentlichen Segen Abrahams ausmacht. Und dessen war sich Abraham selbst sehr bewusst. Wenn Abraham über den Segen seines Lebens nachdachte, dann dachte er nicht an sein Reichtum oder an sein Lebensalter. Und das ist der zweite Punkt, der Vorzug geistlicher Segnungen. Abraham hat deutliche Prioritäten, nicht nur was seine Freude, seinen Genuss oder ein friedliches Leben angeht. Nein, sein Herz hängt an einem Segen, der über sein Leben weit hinausragt. Und darum trifft er sehr wichtige Vorkehrungen. Noch zu seinen Lebzeiten, hier wird es deutlich beschrieben, noch zu seinen Lebzeiten schickt er alle seine Söhne in ein anderes Gebiet. Alle? Außer einen. Alle Söhne Keturas und alle Nachkommen Ismaels, sie sollen nicht seinen Besitz im Land Kanaan. Das ist die Grabstätte Machpela. Noch seine Diener und Güter erben, sondern er gibt ihnen noch vor seinem Tod einem jeden Geschenke mit, die ihnen helfen, sich ihr Leben woanders aufzubauen. Er unterstützt sie. Doch er schickt sie fort. Er schickt sie fort. Und das war sicher nicht einfach. Stellt euch vor, mit was für Vorwürfen Abraham konfrontiert war. Was seine Söhne ihm vielleicht angeklagt haben. Was für eine Überwindung es auch für ihn sein musste, seine Söhne fortzuschicken, wegzuschicken. Doch das ist wohl der Grund, warum Ketura seine Nebenfrau genannt wird. Genauso wie Hagar zuvor. Nicht, weil Ketura auch zeitgleich mit Sarah seine Frau war, sondern weil die Söhne Keturas nur das Recht von den Nachkommen einer Nebenfrau bekamen. Sie bekamen nicht das Recht und das Privileg, dass sie erben sollten, wie Isaak. Er schickt sie nach Osten, in das Land des Ostens. Diese Bezeichnung kam schon häufiger vor in 1. Mose. Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden nach Osten vertrieben. Kain zog in das Land Not, noch weiter östlich von Eden. Abraham hingegen war aufgebrochen vom Osten, der Stadt Ur, westwärts in das Land Kanaan. Doch die Söhne Keturas und Ismael und seine Söhne, er schickt sie fort. Fort von der Gegenwart Gottes, fort von der Verheißung Gottes, fort von dem einen Segen Gottes, fort von dem, was den Bund Gottes ausmacht. Nein, sie sollten Isaak nicht zur Gefahr oder zur Bedrohung werden. Deswegen schickt er sie fort. Sie sollten nicht mit Isaak erben. Sie sollten ihm nicht zur Konkurrenz werden. In dieser einen Sache, die Abraham über alles wichtig war. Abraham setzt sich dafür ein, dass Isaak allein in dem verheißenen Land wohnen soll und Abrahams übrige Nachkommen nicht zu einer Last oder zu einer Not für Isaak werden. Und das war durchaus berechtigt. Von Ismael und seiner Nachkommenschaft heißt es hier am Ende, so setzte er sich allen seinen Brüdern vors Gesicht. Das bedeutet, er provozierte, er kämpfte um Herrschaft und Gebiete mit den anderen Völkern. Ja, auch mit seinen Brüdern. Und auch die Nachkommen Keturas, wenn auch größtenteils unbekannt, aber diejenigen, von denen wir erfahren, sie werden zu Feinden Israels. Zum Beispiel die Midianiter. Kennt ihr die Midianiter? Zur Zeit Gideons breiteten sie sich wie eine Heuschreckenplage über Kanaan aus. Oder die Stämme Kedars, einem arabischen Nomadenvolk, die ebenfalls bekannt wurden durch Kriege und Bedrohungen und Versuchungen. Im Psalm 120 heißt es in diesem Wallfahrtspsalm: Weh mir, dass ich Gast war in Mesech, dass ich wohnte bei den Zelten Kedars. Lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Die Midianiter verbündeten sich auch mit den Ismaelitern, also die Nachkommen Keturas mit den Nachkommen Ismaels. Zusammen verkauften sie Josef nach Ägypten. Abraham sendet sie fort nach Osten. Fort von Kanaan, fort von Isaak, fort von dem Sohn der Verheißung, fort von dem Erben des Segens. Denn Gott will mit Isaak den großen Segen Abrahams weiter ausführen. Aber er sendet nicht alle potenziellen Erben fort, damit er auf seinem Besitz bleiben kann, sondern damit er alles, was er hat, für den einen hingeben kann, Isaak, den Sohn der Verheißung. Er schickt sie alle fort, damit er alles investieren kann auf diese eine Sache, Isaak, den Träger des Segens. Damit er alles, was er hat, zur Unterstützung geben kann für das, was ihm am meisten bedeutet, den Segen Gottes. Ein Segen, den Gott bestimmt hat. Hier geht es nicht um ein Lieblingskind, das Abraham bevorzugt. Nun, vielleicht haben die anderen Kinder das so verstanden, wer weiß. Hier geht es nicht um einfach nur eine persönliche Bevorzugung. Hier geht es um den Segen, den Gott Abraham versprochen hat und den er bestimmt hat. Isaak soll den Segen erben. Mit Isaak will Gott das Heil vollbringen. Ein Segen, der zu allen Nationen und zu allen Völkern hinausgehen soll. Aber ein Segen, den Gott durch die Stammeslinie Isaaks hervorbringen will, nach seinem Ratschluss. Und dem fügt sich Abraham. Ja, er hat gebetet für Ismael. Oh, lass ihn leben vor dir. Er hat seine Söhne mit Ketura unterstützt, ihnen Geschenke gegeben. Aber alles, was er hat, alles, was sein Leben ausmachte, setzt er ein für Isaak. Nicht durch Ismael und seine 12 Fürsten, nicht durch Ketura und ihre 6 Söhne, nein, durch Isaak will Gott Segen bringen. Er soll einen Segen weiterführen, der alle zeitlichen, alle irdischen Segnungen bei weitem übertrifft. Denn von ihm, aus der Linie Isaaks, soll der Retter hervorgehen, der den Fluch der Sünde überwindet, der den wahren Segen für die Menschen auf der Erde bringt. Nicht Reichtum, nicht Gesundheit, nicht Fruchtbarkeit, nicht hohes Alter. Nein, die Freude der Versöhnung mit Gott. Frieden mit dem lebendigen Gott, der den Fluch überwindet. Seitdem Adam und Eva aus dem Garten Eden, aus dem Paradies hinausgetrieben wurden, besteht diese Hoffnung, es muss ein Retter kommen, der Schlange den Kopf zertritt, der den Fluch der Sünde überwindet. Isaak heißt, er lächelt. Und durch den Retter aus Isaaks Nachkommenschaft ist es möglich, dass Gott von seinem Zorn über Sünder ablassen kann und Sünder, die eigentlich den Tod verdient haben, das freundliche Angesicht Gottes erfahren dürfen. Er lächelt. das ist wahrer Segen. Das Licht des Angesichts Gottes. Leben in Gemeinschaft mit Gott. Da, wo unsere Schuld und unsere Sünde und der Fluch, den der Teufel durch die Sünde hineingebracht hat, da, wo es abgedeckt ist und wir Frieden haben können mit Gott, das ist der Segen Abrahams. Vergebung. Gemeinschaft mit Gott. Abraham wusste, aus Isaak wird der kommen, der diesen Bund der Gnade völlig aufrichten wird und völlig erfüllen wird. Und er sah voraus auf den Tag Christi und freute sich, sagt Jesus in Johannes 8. Denn Jesus ist der eine Nachkomme Abrahams, durch den der Segen für alle Völker kommt. Er ist gekommen, um zu sterben. Jesus wurde nicht so alt wie Abraham. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Nicht wie Isaak, der noch auf dem Altar im letzten Moment ersetzt wurde durch ein Lamm. Nein, Jesus ist gestorben als unser Stellvertreter. Er wurde begraben wegen unserer Sünde. Er hat sein Leben gegeben als Opfer. Doch er hat den Tod besiegt. Er hat der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten. Er ist auferstanden aus den Toten und sitzt zu Rechten Gottes und herrscht. Und jeder, der an ihn glaubt, der erlebt Segen. Wahren Segen. Geistlichen Segen. Segen der Vergebung mit Gott. Frieden mit Gott. Gemeinschaft mit Gott. Das ist der Segen Abrahams, auf den sein ganzes Leben hinschaute. Das ist der Segen Abrahams, der ihm wichtiger war als alle irdischen Freuden. Und für diesen Segen gibt Abraham alles, alles, was er hat, hin. Isaak soll der alleinige Erbe sein, weil Abraham nicht so wichtig war wie das Evangelium, der versprochene Segen Gottes. Und tatsächlich, wie wunderbar ist dieser Vers? Vers 11. Und es geschah nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak, seinen Sohn. Und Isaak wohnte bei dem Brunnen Lachai Roi. Da segnete Gott Isaak. Es war doch eigentlich ein Moment der Trauer. Abraham, der weise, gute Vater, ist gestorben. Abraham, der wie niemand sonst Isaaks Leben beeinflusste und prägte. Abraham ist gestorben. Doch damit ist der Segen nicht begraben. Nein, nach dem Tode Abrahams, da segnete Gott Isaak. Warum? Nicht wegen dem, was Isaak getan hat, sondern weil er ein Sohn Abrahams war. Der Segen, den Gott Abraham versprochen hat, der geht auf Isaak über. Am Grabe Abrahams empfängt Isaak geistlichen Segen. Nicht Abrahams Kamele und Schafherden, nicht seine Knechte und Mägde, Gott segnet Isaak. Er wurde nicht gesegnet von dem Hab und Gut Abrahams, und das hat er auch bekommen. Aber hier heißt es, Gott segnete Isaak. Mit all den Segen Abrahams empfing Isaak das, worin Abraham auch am meisten gesegnet war. Gott segnet Isaak mit seiner besonderen Gunst. Er hat ihn erwählt zum Heil. Er wählt ihn zum Segen zu gebrauchen. Gott gibt auf Isaak Acht und gebraucht ihn in der Heilsgeschichte Gottes. Isaak soll fortführen, was Abraham begonnen hat. Und Gott segnet ihn dazu. Isaak wohnt bei dem Brunnen Lachai Roi. Dort lebte er schon, als er Rebekka begegnete. Es ist ganz im Süden des Landes Kanaan. Bei dem Brunnen Lachai Roi ist einst Hagar, Ismaels Mutter, dem Herrn begegnet und ist wohl zum Glauben gekommen. Sie nannte den Brunnen Lachai Roi, der Lebendige, der mich sieht. Vielleicht gab Isaak darauf Acht, dass Ismaels Söhne nicht von der arabischen Wüste im Süden in das Land Kanaan eindringen. Vielleicht hielt er Wache. Auf jeden Fall durfte Isaak erfahren, der lebendige Gott, der mich sieht, er segnet mich mit seiner besonderen Aufmerksamkeit. Er schenkt mir den Auftrag, den Abraham begonnen hat, im Land Kanaan zu wohnen. Und hier, dem lebendigen Gott, vor dem lebendigen Gott zu wandeln und zu leben. Bei der Beerdigung erkennen wir bereits einen schönen Segen. Isaak und Ismael begraben ihren Vater Abraham gemeinsam. Und das ist bemerkenswert. Am Grab Abrahams scheinen sie Frieden zu finden. Obwohl Ismael seinen kleinen Halbbruder einst ärgerte und zur Gefahr wurde, ihn schikanierte. Aber am Grab Abrahams sind die Brüder, die einst zerstritten waren, wieder vereint. Vielleicht ein erster Hinweis, wie Gott Isaak gebrauchte, um ein Segen zu werden. Also Abraham, er schickt alle seine Söhne fort, damit Isaak alles empfängt und der Segen Gottes, wie Gott es angeordnet hat, auf Isaak übergeht. Doch zu dem geistlichen Segen gehört nicht nur das, was Gott mit Abraham hier auf der Erde begonnen hat und was Isaak nun fortführt. Wir finden in der Beschreibung der Beerdigung noch einen bemerkenswerten Hinweis in Vers 8. Und Abraham verschied und starb in gutem Alter, alt und satt. Der wurde versammelt zu seinen Völkern. Und seine Söhne Isaak und Ismael begruben ihn in der Höhle Machpela auf dem Feld des Hethiters Ephron, des Sohnes Zohars, das gegenüber Mamre liegt, auf dem Feld, das Abraham von den Söhnen Het gekauft hatte. Dort wurden Abraham und seine Frau Sarah begraben. Mose bestätigt hier noch einmal, dass Abraham in der Höhle Machpela begraben wurde, diesen einen Felsstück, das er bei dem Tod Sarahs gekauft hatte in Kanaan, um sie zu begraben. Der einzige Besitz, den Abraham hatte im Land Kanaan. Und nun liegt auch Abraham in dieser Grabeshöhle von Machpela. Doch Machpela ist mehr als eine Grabstätte. Es ist ein Bekenntnis des Glaubens an die Verheißung Gottes. Nicht nur die Verheißung, dass das ganze Land einst den Nachkommen Abrahams gehören wird. Machpela ist ein Bekenntnis der Glaubenshoffnung. Im Hebräerbrief lernen wir, dass Abraham und Isaak ein Vaterland suchten. Doch damit meinten sie nicht Kanaan und auch nicht das Land, aus dem sie einst ausgezogen sind, aus dem Abraham einst ausgezogen ist, sondern in Hebräer 11, Vers 16 heißt es, jetzt aber trachten sie nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Machpela ist ein Bekenntnis, wir glauben an die Auferstehung von den Toten, dass Gott uns aufnehmen wird in seine himmlische Stadt. Mit dem Tod ist es nicht vorbei. Abraham, er lässt sich begraben in einer Höhle. Als ein Zeugnis, er starb im Glauben. Im Glauben an ewiges Leben. Im Glauben an den Gott, der ihn zu sich nehmen wird. Mit dem Tod ist es nicht vorbei. Zwischen der Erklärung, dass Abraham starb und dass er begraben wurde, heißt es, und er wurde versammelt zu seinen Völkern. Abraham starb, sein Leib wurde begraben, aber was passiert mit seiner Seele? Seine Seele lebt weiter, zusammen mit denen, die vor ihm gestorben sind. Das hier ist ein alttestamentlicher Hinweis auf die Auferstehung des Lebens, auf die Auferstehung aus den Toten. Jesus erklärt den Skeptikern seiner Zeit einmal, wenn Gott sagt, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, dann bezeugt das die Auferstehung. Denn Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebendigen, sagt Jesus. Abraham lebt, obwohl er gestorben ist. Er wurde versammelt zu den Seelen derer, die vor ihm gestorben sind. Er wurde versammelt zu seinen Völkern. Und damit ist nicht das Grab gemeint. Denn er wurde nicht hineingelegt in ein Familiengrab seiner Vorfahren. Aber es gibt einen Unterschied zwischen denen, die sterben und an den lebendigen Gott glauben, und denen, die sterben, ohne an Gott zu glauben. Es gibt einen Unterschied zwischen denen, die im Glauben sterben, und denen, die fern sind von Gott in diesem Leben. Jesus berichtet von dem armen Lazarus. Und als er stirbt, wo geht seine Seele hin? In die Versammlung der Gläubigen. Und Jesus nennt sie diesen Ort, wo der arme Lazarus hinkommt. Wisst ihr, wie er den Ort nennt? Den Schoß Abrahams. Den Schoß Abrahams. Abraham stirbt im Glauben. Und er lebt weiter mit Christus im Himmel und wartet auf den Tag, an dem Christus sein Himmelreich auf Erden aufrichten wird, zusammen mit allen Heiligen. Abraham kannte wahren geistlichen Segen, ja ewigen Segen Gottes, nämlich den Glauben an den Retter und das ewige Leben in Herrlichkeit, das Gott schenkt, das mit dem Tod auf dieser Erde nicht vorbei ist. Abrahams Tod war nicht das Ende seines Lebens, sondern der Eingang in das Himmelreich. Er wurde versammelt zu seinen Völkern, zu denen, die im Glauben starben vor ihm, zu Henoch, zu Noah und zu allen Gläubigen vor ihm. Er wurde versammelt zu seinen Völkern, als er starb, und zusammen mit allen Heiligen freut er sich auf das Reich Christi, das aufgebaut wird in Herrlichkeit. Denn Abraham kennt den wahren Segen. Und zuletzt wollen wir ein paar Anwendungen herausnehmen. Bist du ein Erbe Abrahams? Dieser Text, er sollte uns zu dieser Frage führen, wo stehe ich eigentlich hier? Bei dieser Aufzählung der Nachkommen, was trifft am ehesten auf mich zu? Nun, Abraham hatte viele Nachkommen, Völker von Nachkommen. Vielleicht hast du so einen Stammbaum, dass du irgendwo zurückrechnen kannst, ob vielleicht Abraham dein leiblicher Vater war. Aber darum geht es nicht. Nur ein Nachkomme erbte den Segen Abrahams. Nur einer von all den Nachkommen und Namen, die hier genannt werden, nur einer erbte den Segen Abrahams von Gott. Und die Frage ist nicht, bist du ein Nachkomme Abrahams? Die Frage ist, bist du ein Erbe Abrahams? Bist du ein Segenserbe Abrahams? Die Bibel gibt uns eine faszinierende Aussicht. In Jesaja 60, da lesen wir in den ersten 7 Versen von so einigen der Nachkommen Keturas, die Abraham wegschickte, als er noch lebte. Aber hört einmal, was über sie gesagt wird. Zu Zion spricht Gott, Jesaja 60. Steh auf, werde Licht. Denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Erhebe ringsum deine Augen und sieh, sie alle versammeln sich, kommen zu dir, deine Söhne kommen von fern her und deine Töchter werden auf den Armen herbeigetragen. Dann wirst du es sehen und vor Freude strahlen, und dein Herz wird beben und weit werden, denn die Fülle des Meeres wird sich zu dir wenden, der Reichtum der Nationen zu dir kommen, eine Menge Kamele wird dich bedecken, junge Kamele von Midian und Eva. Sie alle werden aus Saba kommen, Gold und Weihrauch tragen sie, und sie werden das Lob des Herrn fröhlich verkündigen. Alle Schafherden von Kedar werden sich zu dir versammeln. Die Widder Nebajots werden dir zu Diensten stehen. Mir zum Wohlgefallen werden sie auf meinem Altar kommen. Und das Haus meiner Herrlichkeit werde ich herrlich machen. Wir finden hier eine alttestamentliche Prophezeiung, dass Völker, die fern waren von dem Segen Abrahams, von dem Segen Isaaks, dass sie hinzukommen. Dass sie gerufen werden zu dem Altar Gottes und zu der Herrlichkeit seines Hauses. Wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass solche, die weggeschickt worden sind, hinzugerufen werden, dass sie mit Anteil haben an dem Segen Gottes, der doch eigentlich nur Isaak galt? Nun, Gott verspricht, dass viele Nationen, die wie die Nachkommen Keturas fern waren, dass sie einst kommen werden zum Licht Gottes. Und das erfüllt sich in dem gesegneten Nachkommen Abrahams und Isaaks. Es erfüllt sich in Jesus Christus. Durch ihn sind wir, die wir einst fern waren, schreibt Paulus, nahe gekommen. Christus ist uns aufgeleuchtet. Wir haben Zugang zu dem lebendigen Gott. Und Paulus schreibt sogar in Galater 3, Vers 29, wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung, hört einmal, Erben. Wenn wir zu Christus gehören, wenn wir an Jesus glauben, dann sind wir so eng mit ihm verbunden, enger als Ismael, der Halbbruder Isaaks, enger als alle Söhne Keturas, die zwar einen gleichen Vater hatten, aber nicht eine gleiche Mutter. Aber jeder, der glaubt an Jesus Christus, der ist verbunden mit Christus so eng, dass er das Recht hat, Sohn Abrahams zu heißen. Und mehr noch, die Verheißung, der Verheißung nach ein Erbe ist. Er darf miterben. Wir dürfen miterben mit Christus alles, was den Segen Gottes ausmacht. Wer in Jesus glaubt, der wird nicht hinausgestoßen, sondern er darf hinzutreten, wohnen bei dem lebendigen Gott. Er darf den ganzen Segen Abrahams, den Segen Gottes erben. Durch Glauben erben wir mit Jesus Christus alle Segnungen der Himmelswelt. Egal wie reich du bist, egal wie mächtig du bist, egal was für zeitliche Segnungen du hast, frage dich, bin ich ein Erbe Abrahams? Kennst du diesen Segen Gottes, der allein in Jesus Christus zu finden ist? Und wenn du an ihn glaubst, dann bist du Erbe des Segens Abrahams. Dann bist du Erbe des Himmelreiches und aller ewigen Freuden, die der Herr denen verspricht, die ihn lieben. Bist du ein Erbe des geistlichen Segens? Dieses Segens, der alle zeitlichen Freuden bei weitem übersteigt. Und wenn du diesen Segen nicht kennst, egal wie dein Leben aussieht, dann ist dein Leben nicht gesegnet. Und egal wie miserabel dein Leben vielleicht gerade aussieht,
wie viel Mitleid du bekommst von deinen Kollegen oder deinen Verwandten. Egal wie sehr auf dich herabgeschaut wird, wenn du diesen Segen Abrahams kennst, oh, dann bist du ein gesegneter Mann. Dann bist du eine gesegnete Frau.
Und dieses Erbe findest du nur, wenn du lernst, dass Christus gestorben ist für solche, die fern waren von Gott. Er ist der einzige, alleinige, volle Erbe des Segens. Und in ihm allein können die, die es nicht verdient haben, Erben werden mit Christus.
Sünder, wie du und ich, wir waren alle fern von dem Segen Gottes, von der Gemeinschaft, von dem Frieden, von der Vergebung, von dem freundlichen Angesicht. Aber Jesus ist unser Stellvertreter geworden. Und an seinem Grab finden wir wahre Versöhnung. An seinem Grab. Denn er ist für uns gestorben. Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Und Jesus ist auferstanden und erlebt. Und er ist der Grund, warum jeder, der ihm vertraut, nicht verloren geht. Nicht in das Land des Ostens vertrieben werden kann. Sondern ewiges Leben hat und sich zu dem Volk Gottes versammeln wird, wenn er stirbt. Bete zu Jesus, bekenne deine Sünde, bitte um Vergebung, folge seinem Wort, schätze seinen Segen über alle zeitlichen Segnungen, über alle zeitlichen Güter und Erfolge. Und eine zweite Anwendung, die sehr wichtig ist. Hindern zeitliche Freuden den geistlichen Segen in deinem Leben. Abraham erfreute sich an Ketura. Er erfreute sich an seinen Söhnen. Er konnte sein Leben genießen. Aber er wusste den Zeitpunkt, an dem diese zeitlichen Freuden zur Gefahr werden für den weit wichtigeren geistlichen Segen. Und es gibt viele Freuden, die sind nicht schlecht an sich. Es ist keine Sünde. Nur bei Sünde musst du immer sagen, das gehört nicht in mein Leben. Es gibt aber zeitliche Freuden, die haben ihren Raum und die darfst du genießen und du darfst dich daran erfreuen und du darfst dankbar dafür sein und du darfst damit leben. Aber sie können zu einer Versuchung werden für dich. Achte darauf, prüfe in deinem Leben. Hindern zeitliche Freuden den geistlichen Segen in deinem Leben. Ein guter Job. Und plötzlich machst du so viele Überstunden, dass du keine Zeit mehr verbringst mit dem Herrn. Du lernst eine Frau kennen. Du freust dich an ihrer Schönheit, vielleicht an ihrem Duft wie Ketura. Aber bringt es dich ab vom Herrn? Ist das alles, was dein Herz erfüllt? Und sie dir wichtiger wird als die Gemeinschaft mit dem Herrn? Du gründest eine Familie oder du machst ferne Abenteuerreisen in Ländern. Du sammelst große Hobbys. Du gehst in einen Sportverein. Du baust deine Karriere auf. Du bekommst politischen Einfluss. Was auch immer dich erfreut und beschäftigt. Es gibt viele Dinge, an denen darfst du dich erfreuen. Du hast Freiheit, es mit Dankbarkeit zu gebrauchen und zu nutzen. Aber täusche dich nicht. Selbst die Dinge, die nicht sündig sind, können dich abbringen und können dir zu einem Fallstrick werden und können eine Gefahr werden für den wahren Segen, für den dein Leben bestimmt ist. Prüfe ehrlich, werden meine Wünsche und Träume so dominant, dass meine Hoffnung auf Gott abnimmt, dass meine Freude an Christus schwach wird, dass diese anderen Dinge mich von dem wahren Segen abbringen? Jesus sagt, nicht mal deine Frau oder deine Kinder oder deine Eltern dürfen dich von Christus abbringen. Nun, du solltest deine Familie nicht fortschicken. Aber sehe zu, dass deine Familie dich nicht vom Glauben trennt. Und es gibt Dinge in deinem Leben, bei denen solltest du prüfen, jetzt, wo du noch in Kraft bist, vielleicht ist heute der Tag, an dem ich es wegschicken muss. Vielleicht ist heute der Tag, wo ich es wegschicken muss, obwohl es mir lieb ist, obwohl ich es so gerne daran denke, obwohl es so nah an meinem Herzen ist. Aber wo du sagst, ich merke, es wird eine Gefahr für den geistlichen Segen. Schick es fort, wie Abraham, die Söhne seiner Nebenfrau. Nicht, weil sie sündig sind, aber weil sie zu Konkurrenten des Segens werden, weil sie deine Hoffnung und deine Lebenserfüllung und deine ganze Liebe und Sehnsucht und Freude erben wollen, anstatt Jesus, dein Retter und der Fürst des Lebens. Weil es deine Gedanken und deine Gefühle und deine Handeln so sehr prägt, dass kaum etwas übrig bleibt, was du investieren kannst für den wahren Segen. Jesus sagt, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Du wirst nicht verlieren, wenn du den geistlichen Segen vor alles andere stellst. Du wirst nicht verlieren, wenn du Christus und sein Reich höher achtest als alle irdischen Freuden. Nun vernachlässige nicht deine Verantwortung. Diese Anwendung kann missbraucht werden. Nun, du stehst in Verantwortung als Vater, als Ehemann, als Arbeitgeber. Oh, vernachlässige nicht deine Verantwortung. Sei treu in dem, wozu du berufen bist, was du auszuführen hast. Aber vertausche nicht die Prioritäten. Setze dein Herz auf den Segen Christi, wie Abraham es tat. Auch wenn es bedeutet, schwere Entscheidungen zu treffen, lass nicht zeitliche Freuden den geistlichen Segen in deinem Leben hindern. Und zuletzt, bist du bereit zu sterben? Nun, höchstwahrscheinlich wirst du nicht so alt werden wie Abraham. Und vielleicht wirst du auf deinem Sterbebett nicht sagen können, ich bin satt. Ich kann nun freudig sterben. Ich habe alles erledigt, was ich tun wollte. Vielleicht wirst du aus deinem Leben gerissen, plötzlich, unvermittelt, unvorbereitet, in Krankheit. Vor 20 Jahren gab es den schrecklichen Terroranschlag in New York. Und tausende von Leben wurden auf einen Schlag fortgerissen. Und dennoch gilt die Frage, bist du bereit zu sterben? Nicht, was hast du noch für Pläne? Was willst du noch erreichen? Nach welchen Freuden sehnst du dich noch? Mein Freund, noch nicht mal der morgige Tag ist dir versprochen. Aber eines musst du wissen. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Weißt du, zu welchem Volk du versammelt werden wirst, wenn du stirbst? Oh, es kommt nicht darauf an, ob du einen teuren Sarg dir leisten kannst oder Blumenschmuck auf deinem Grab. Weißt du, wo deine Seele hingeht, wenn du stirbst? Zu welchen Völkern du versammelt werden wirst, wenn du stirbst? Zu den Völkern der mächtigen Herrscher und erfolgreichen Händler, wie der reiche Mann in Lukas 16? Er litt Durst und Schmerz und wünschte sich, er könnte seine Verwandten warnen vor dem, was kommt. All sein Reichtum und all sein Einfluss nützten ihm nichts an dem Ort, zu dem er kam. An dem er Qual litt Oder wirst du zu dem Volk derer kommen, die wie Lazarus im Schoß Abrahams, durch den Glauben, den auch Abraham hatte, in Christus Frieden haben und das Gericht nicht mehr fürchten müssen, sondern ewige Freude und völlige Erfüllung finden? Gehörst du zu denen, die wissen, wo du hinkommst, wenn du stirbst? Bist du bereit, deinem Gott zu begegnen? Bist du bereit? Nun, heute ist die Zeit, darüber nachzudenken. Heute, der du lebst, schick fort, was dich hindert. Schick fort, was dich hindert, Gott zu nahen. Aber schieb es nicht auf. Bis zu dem Tag, wo du auf dem Sterbebett liegst. Schieb es nicht auf, deine Prioritäten richtig zu ordnen und Gewissheit zu erlangen. Wo wird deine Seele hinkehren, wenn du stirbst? Abraham war bereit. Nicht, weil er alle seine Träume erlebt hat, sondern weil er an den Retter glaubte, den Gott versprochen hat. Und all seine Taten hier am Ende seines Lebens zeugen davon, er hat den einen Glauben an den Segen, den Gott ihm versprochen hat, durch den Nachkommen, der ihm verheißen wurde, Jesus Christus. Und durch ihn hat er ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und jeder, der geistig im Glauben ein Sohn Abrahams ist und ein Erbe Abrahams, oh, der darf sich dessen gewiss sein. Auch ich werde hineingehen in das ewige Leben, wenn ich sterbe. Nicht wegen meinem Reichtum, nicht wegen meiner Leistung, sondern weil ich glaube an Jesus Christus, meinen Herrn, der für mich den Segen gebracht hat zu allen Nationen. Dazu helfe uns Gott. Amen.